Herzlich willkommen und die erste Frage an meinen Gast. Gibt es denn eine Herzensstadt für Sie oder ist das eine Frage für einen Mann, der in so vielen Städten gelebt und gearbeitet hat, die Sie gar nicht beantworten wollen?
Also das ist eine schwierige Frage, die mir oft gestellt wird und ich neige dazu, sie nicht zu beantworten, aber ich muss sagen, ich war ja 5 Jahre in Kiew als junger Institutsleiter und da hatte ich doch Heimweh danach. Und wenn eine Herzensstadt, dann vielleicht Kiew.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Franziska Eder im Gespräch mit
Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts.
Herr Ebert, wenn Sie einverstanden sind, dann würde ich diese Stunde gerne nutzen zu einer persönlichen Städtereise mit Ihnen. Stationen könnten sein Riga, Kiew, Moskau, Kairo, Ulm. Also das können wir machen, aber ich würde gerne jetzt einfach auch für unsere Hörerinnen und Hörer zu Beginn über das Goethe-Institut sprechen. Vor allen Dingen auch, weil es im Juni den 75. Geburtstag gefeiert hat. Wenn wir an die Ursprünge gehen, gibt es einen Gründungsmythos? Gibt es Dinge, die Sie sich immer noch erzählen von dieser ganz frühen Zeit in Deutschland?
Also das Goethe-Institut wurde im August, am 9. August 1951 wieder gegründet. Vorläuferin war die Deutsche Akademie, die in der Nazizeit gleichgeschaltet wurde und dann verboten wurde. Und dann haben sich eben einige Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer und Leute der Akademie zusammengetan und 1951 das Goethe-Institut gegründet. Es gibt wenige Anekdoten, aber es ist vielleicht interessant zu sehen, dass das eine Zeit war, das erste Jahrzehnt des Goethe-Instituts, wo die Aufgabe war, Deutschland oder die neue deutsche Demokratie wieder im internationalen Kontext hoffähig zu machen, wieder an die internationale Gemeinschaft heranzuführen nach der Katastrophe des Antisemitismus. Und das war vielleicht das, was diese Jahre geprägt hat.
Das heißt eigentlich eine vertrauensbildende Maßnahme.
Absolut, ja. Es gab in der Weimarer Republik eben solche Institutionen, das Institut für Auslandsbeziehungen, die Deutsche Akademie. Und man sah, dass man wirklich mit der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik da Deutschland darstellen konnte, Deutschland in einen Austausch bringen konnte. Und die Kultur ist ja etwas, was in Deutschland sehr, sehr wichtig ist. Und deshalb war das schon ja eine vertrauensbildende Maßnahme, würde ich schon sagen.
Wir sind jetzt Anfang der 50er, aber es ist ja eigentlich eine unglaubliche, schnelle Erfolgsgeschichte, weil in den 60ern schon gibt es über 50 Auslandsvertretungen. Zu Beginn kamen Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer eher nach Deutschland, dann kehrte sich das um. Und es gibt heute über 150 Einrichtungen in über 100 Ländern. Was war denn entscheidend für diese Erfolgsgeschichte?
Also am Anfang war das wirklich ein kleines Institut, erstmal zur Lehrerfortbildung und zum Sprachunterricht, überwiegend in kleinen bayerischen Städten, also in Prien am Chiemsee, in Murnau, in Bad Reichenhall gab es Goethe-Institute. 1952, also sehr schnell, wurde das erste Goethe-Institut im Ausland eröffnet. Das war das Goethe-Institut Athen. Und dann gab es natürlich im Rahmen des Kalten Kriegs, sah man, dass die DDR eben auch mit auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik aktiv wurde und man wollte etwas dagegen setzen. Und so begannen eben die Gespräche mit dem Auswärtigen Amt und dann ging es in der Tat wirklich unglaublich schnell. Es wurden Institute aufgebaut, das 100. Institut, das gegründet wurde, war das Goethe-Institut in Algier, ja, und 1969 wurde der erste Rahmenvertrag mit dem Auswärtigen Amt unterschrieben. Heute haben wir 154 Institute in 100 Ländern. Also das zeigt natürlich, wie wichtig die Arbeit ist und wie dann auch das Vertrauen in der Politik in das Goethe-Institut gewachsen ist.
Wobei man am Anfang auf die großen Namen gesetzt hat, gell? Schiller, Bach, Beethoven, die großen deutschen Klassiker.
Ja, klar, das war etwas, was anschlussfähig war. Ja, das kannte man im Ausland, damit hat man gearbeitet, aber schon früh, also ab den 60er Jahren probierten einzelne Institutsleiter neue Formate aus, luden Jazzbands ein und so weiter. Und dann Ende der 60er, Anfang der 70er, als dann auch in Deutschland so eine große Demokratisierungswelle war, wo dann, also mit den 68ern, mit Willy Brandt, mit der Ostpolitik, da begann dann eine neue Phase des Goethe-Instituts, wo es viel stärker um Dialog, um Austausch, um Kooperation ging, als um Selbstdarstellung.
Jetzt leben wir in Zeiten, wo viele Menschen schon von einer Krisenkaskade sprechen. Das Goethe-Institut und Sie mit diesem Institut kennen sich aus mit Dialog in schwierigen Zeiten, so will ich es jetzt mal nennen. Aber steht auch ein Mann wie Sie heute vor völlig neuen Herausforderungen?
Jein, würde ich sagen. Also der Auftrag des Goethe-Instituts, um das einmal festzuhalten, ist die Förderung der deutschen Sprache im Ausland, die Förderung des internationalen Kulturaustausches und die Information über Deutschland. Dieser Auftrag ist über die Geschichte, über die 75 Jahre immer gleich gewesen. Ja? Aber natürlich wirken die äußeren Rahmenbedingungen bei uns stark ein auf das Goethe-Institut. Aber es gab immer schon Krisen. Ja, ich erinnere an den 11. September, als man plötzlich sich fragen musste, wie geht man mit der islamischen Welt um? Wie kommen wir da in einen Dialog? Heute haben wir den Angriff Russlands auf die Ukraine mit seinen Folgen. Wir haben den Nahostkonflikt. Alles das versetzt unsere Institute in eine Situation, dass dieser Dialog, diese Aussprache nicht einfacher wird, aber immer wichtiger wird. Also insofern stehen wir da mittendrin. Und man muss aber auch sagen, dass sich diese Entwicklung aus unserer Perspektive hin zu illiberalen Kontexten, zu vielfältigen multipolaren Machtstrukturen mit China, mit USA, mit Russland und so weiter, das hat sich schon, sagen wir mal, vor 15 Jahren abgezeichnet, dass diese Entwicklung dahin geht. Und was wir jetzt erleben, ist, glaube ich, die Reife dieses Konflikts oder die Ausgestaltung dieser Situation, dass sich die Dinge einfach stärker auseinanderentwickeln.
Sie selbst sind Islamwissenschaftler und Sie sind Generalsekretär beim Goethe-Institut. Ist der Generalsekretär genauso ein Schreiamseljob, wie wenn man Generalsekretär einer Partei ist? Das kann ich mir kaum vorstellen.
Na, das Goethe-Institut ist ein eingetragener Verein. Das hat einen Vorstand. Ich bin der Vorstandsvorsitzende. Wir sind zu zweit im Vorstand. Es gibt ein Präsidium als Aufsichtsorgan, eine Mitgliederversammlung wie in jedem Verein. Und der Generalsekretär, der leitet das Goethe-Institut gemeinsam mit der kaufmännischen Direktorin. Also ist ein Vorstandsvorsitzender. Das heißt, Sie müssen nicht permanent politische Botschaften verbreiten, sondern Sie müssen schauen als Generalsekretär, dass die Institution sich strategisch vernünftig ausrichtet auf die Herausforderungen hin, dass Sie in der Politik Dialoge führen, für das Goethe-Institut werben, dass Sie die mit dem Auswärtigen Amt, das ja unser Zuwendungsgeber ist, gut zusammenarbeiten. Also die Aufgaben sind vielfältig und Sie müssen natürlich, wenn Krisen da sind, dann müssen Sie die letzte Entscheidung treffen in vielen Dingen. Also ist ein ganz vielfältiger Job.
Aber Sie stapeln gerade ein bisschen tief, wenn man sieht, wie viele tausend Menschen arbeiten in wie vielen verschiedenen Ländern. Aber Sie sind ja auch mit dafür zuständig gewesen, auszuwählen, in welchen spannenden Regionen, in welchen Städten neue Institute aufmachen. Vielleicht können Sie uns da mal ein Beispiel geben. Novosibirsk hätte ich jetzt zum Beispiel nicht als allerersten Standort eines Goethe-Instituts vermutet. Trotzdem hat man sich entschieden, da gehen wir hin. Wie läuft diese Entscheidung ab?
Na, Novosibirsk war zu einer Zeit, da war ich noch nicht Generalsekretär. Ich war da Regionalleiter von Moskau aus für die Region Osteuropa, Zentralasien. Und wir wollten damals, als die Zusammenarbeit mit Russland ja noch sehr gut funktioniert hat, wir waren in Moskau präsent und St. Petersburg und hatten ein Netzwerk von Kulturgesellschaften und Sprachlernzentren, also lokale Einheiten. Und wir wollten gerne im Osten Russlands noch ein Institut gründen. Das hat der damalige Vorstand unterstützt, das Präsidium hat das unterstützt und dann hat man diskutiert, geht man nach Novosibirsk, geht man nach Omsk. Und Novosibirsk ist die größte Stadt im Osten, die auch Bezüge nach Deutschland hat, wo ein wirklich interessantes Kulturleben auch herrscht und wo die deutsche Sprache auch durchaus noch eine Rolle spielt. Und wie gesagt, wir haben dann von Novosibirsk auch die umliegenden sibirischen Städte betreut. Also da gibt es immer verschiedene Faktoren, warum man ein Institut eröffnet. Es ist auch politisch immer motiviert. Wir wollten in Russland stärker präsent sein damals. Also das ist so ein Beispiel.
Bevor wir uns dem Osten zuwenden, gehen wir einmal noch in die USA. Was tut sich gerade in den USA für Sie?
Naja, wir hatten gerade beim Goethe-Institut die letzten 4 Jahre einen großen Transformationsprozess, wo wir das Netzwerk neu bewertet haben, auch leider Institute schließen mussten. Aber wir haben auch gesagt, wir wollen kleinere Büros an Orten eröffnen, wo in der Tat für uns auch eine Herausforderung ist als Deutschland. Und das ist zum einen eben in den USA, wo wir in die Fläche gehen wollen. Also wir sind da vor allem mit Instituten im Westen und im Osten präsent und Chicago in der Mitte. Und dort haben wir im letzten Jahr ein Büro in Houston eröffnet, werden dieses Jahr in St. Louis eröffnen. Und das zweite strategische Thema ist, dass wir stärker uns aufstellen wollen, quasi im Einflussbereich zwischen der EU und Russland. Und da haben wir dieses Jahr in Chisinau in der Republik Moldau ein Büro eröffnet. In Armenien werden im Herbst ein kleines Büro in Polen noch eröffnen, in Lublin. Und so, weil wir vorher über Novosibirsk gesprochen haben, welche Kriterien da zählen. Und das sind einfach auch politische Kriterien, dann die Frage, ist da überhaupt ein Interesse nach Deutschland oder an Deutschland oder will man ein Interesse verstärken? Also das sind so ein bisschen Kriterien, die wir da betrachten, wenn wir Institut eröffnen.
Und Sie kamen für das Goethe-Institut nach Riga. Ich glaube, das war Ihre erste Auslandsstation 1995. Lettland ist heute wieder in aller Munde, was einfach die Konfliktlage in der Welt angeht. Aber Ihr Riga, wie war das damals?
Ja, das war für mich interessant, weil wir mussten damals, als ich beim Goethe-Institut 1992 begann, musste man bei der Bewerbung ausfüllen, wo man eigentlich hin will. Also so Wunschorte. Und da war Osteuropa überhaupt nicht drauf. Ich habe mir das damals nicht vorstellen können. Ich wollte in die arabische Welt, weil ich Islamwissenschaft studiert hatte, oder vielleicht nach Europa. Aber Osteuropa war für mich relativ weit entfernt, weil wir da auch in der Schule und in Westdeutschland irgendwie gar nicht so viel mitgekriegt hatten. Und dann saßen wir eines Abends in Prien am Chiemsee, meinem ersten Institut, ja, wo ich Deutsch unterrichtet habe und die Deutschlehrerausbildung.
Und Ihre Frau kennengelernt,
glaube ich. Und meine Frau kennengelernt habe, ein ganz wichtiges Institut, das leider nicht mehr existiert.
Das Wichtige in Prien.
Genau. So, und da saßen wir zusammen und der Fachreferent sagte, jetzt muss jemand für 6 Wochen nach Riga zur Lehrerfortbildung und der Jüngste geht. Und ich war der Jüngste und bin dann nach Riga und das war für mich wirklich ein Augenöffner. Das war eine ganz fantastische Zeit. Ich bin danach den 6 Wochen nochmal ein ganzes Jahr dahin gegangen und habe Lehrer ausgebildet, Lehrerinnen. Und damals war das eine Stimmung, wo man sich wirklich geöffnet hat, wo alles interessant war, was man erlebt hat, sowohl für mich, ja, was ich dort kennengelernt habe in dieser postsowjetischen Zeit, aber natürlich die Kulturszene und auch die Bildungsszene, die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer waren hoch interessiert, was in Deutschland passiert, was für Entwicklungen es gibt, was für kulturelle Trends. Aber wir haben beispielsweise bei den Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern auch von lehrerzentriertem Unterricht auf kommunikativen Unterricht umgestellt. Also da gab es ganz viel und das hat mich sehr begeistert und hat mir sehr gut gefallen.
Herr Ebert, ich habe einen Spickzettel über Sie. Da steht drauf, Sprachen Arabisch, Russisch, Schwäbisch, Englisch, Französisch. Jetzt kommt man da nach Riga und schlägt sich dann wie genau durch?
Also damals war ich vor allem im Deutschunterricht tätig und da hat man sich, viele Leute haben Deutsch gesprochen, manche haben natürlich auch Englisch gesprochen. Ich habe ein bisschen Lettisch gelernt, das habe ich alles vergessen. Später, als ich in Kiew und Russland war, habe ich natürlich Russisch gelernt, das konnte ich damals aber noch nicht. Und dann kommt man mit Deutsch und Englisch ganz gut durch, aber es ist natürlich schon toll, wenn man die Landessprache kann.
Sie haben sich vorher nach langem Ringen entschieden, Kiew ist vielleicht die Herzensstadt, zumindest eine Stadt, die Ihnen sehr nahe kam und nach der Sie Heimweh hatten. Heimweh hat man nur nach Orten mit emotionaler Verbindung. Nach was hatten Sie Heimweh?
Also in Kiew war es so, da bin ich sehr kurzfristig versetzt worden, weil da eine Institutsleitung ausgefallen bin dann mit meinem Opel Astra da von München nach Kiew gefahren, über Polen und habe mir eine alte Aktentasche gekauft, weil ich war relativ jung, das war 34, das war ein großes
Sie wollten
Institut.
Gewichtiger
ich wollte seriöser wirken und da gab es 5 Entsandte, also es war ein richtig großes Institut, damals auf sehr kleinen Räumen. Und da ist mir eben auch das passiert, dass einfach diese Offenheit, dieses Interesse an unserer Arbeit, auch das Gefühl mit unserer Arbeit, deutsche Kultur in Austausch zu bringen, Deutsch zu unterrichten, über Deutschland zu informieren, dass man damit Interesse weckt und auch etwas verändern und bewirken kann, das hat mich sehr, sehr bewegt. Und dann kam meine Freundin nach, meine jetzige Frau, die ich eben in Prien kennengelernt habe, die hat dann dort gewohnt und wir waren da zusammen und wir hatten noch keine Kinder. Man ist jeden Abend weggegangen. Ich war total integriert in der Kulturszene, auch sehr bekannt. Und Kiew ist einfach eine sehr schöne Stadt mit dem Fluss und den Klöstern und man kennt es ja leider jetzt aus anderen Zusammenhängen, ja, sehr, sehr mit den Angriffen Russlands. Und man sagt im Goethe-Institut auch, das erste Institut ist immer das Institut, das dir am meisten nahe steht. Und so war das bei mir dann auch.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie die Tagesschau sehen?
Na, für mich ist das eine schreckliche Geschichte, eine unnötige und schreckliche Geschichte. Und wir sind ja da durchaus betroffen. In der vorletzten Woche wurde ja das Höhlenkloster bombardiert. Daneben ist das Mistetsky Arsenal. Das ist ein sehr großes Zentrum für zeitgenössische Kunst. Daneben ist das Goethe-Institut. Also wir arbeiten da ja. Wir haben ja nie aufgehört zu arbeiten. Eine Zeit lang nur digital. Und das geht einem dann schon sehr, sehr nahe, was da passiert. Und ich bin sehr beeindruckt von der Resilienz der Ukrainerinnen und Ukrainer und die Kulturszene spielt eine wichtige Rolle in der Stabilisierung der Gesellschaft.
Und man hat vor allen Dingen ja auch den Eindruck, dass Russland ganz gezielt diese ukrainische Kultur angreift. Also es ist ja nicht umsonst so, dass Kulturinstitutionen und die Menschen darin wahnsinnig leiden unter diesem Krieg.
Das war für uns etwas Neues und wir haben von Anfang an gesehen, dass dieser Krieg gegen Identität und Kultur geht. Und haben dann begonnen, was neu für das Goethe-Institut war, auch über die Frage nachzudenken, wie hängt Kulturaustausch mit Sicherheitspolitik zusammen. Das war für uns früher kein Thema und wir sind damit dann auch auf die Münchner Sicherheitskonferenz mit solchen Veranstaltungen. Und wir erleben wirklich, wie die Kulturszene die Identität stärkt, wie sie gegen russische Propaganda einfach wirkt, wie sie schafft, die Menschen in Kulturveranstaltungen zusammenzubringen. Und wir als Goethe-Institut unterstützen das mit deutschen Mitteln, aber auch mit EU-Förderung. Das halte ich für sehr wichtig.
Können Sie in Moskau auch noch arbeiten?
Wir arbeiten noch in Moskau. Moskau war früher unser größtes Institut mit 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Heute haben wir da noch 12 Leute und 3 in St. Petersburg und noch eine Person in Novosibirsk. Wir haben das lange diskutiert und wir haben dann auch in Absprache mit dem Auswärtigen Amt gesagt, dass Kultur die letzte Brücke nach Russland bleiben muss. Eine Partnerin hat mal gesagt, eure Arbeit hält den eisernen Vorhang 5 Zentimeter über dem Boden. Das ist sehr anspruchsvoll. Wir arbeiten nicht mit staatlichen Stellen, wir arbeiten nicht mit Oligarchen, also Kulturinstitutionen, die von Oligarchen gefördert werden. Wir haben ein Netzwerk von Sprachlernzentren da, die wir beraten. Wir machen kleinere Veranstaltungen, aber wir glauben eben, dass diese Zusammenarbeit, diese kulturelle Zusammenarbeit noch so ein letztes Band aufrechterhält und deswegen wollen wir das auch weiterführen.
Glauben Sie an bessere Zeiten oder wäre das hoffnungslos naiv?
Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, wir wissen aus unserer eigenen Geschichte, dass aus der Katastrophe auch wieder Positives erwachsen kann. Ja, siehe das deutsch-französische Verhältnis. Und deswegen hoffe ich, wie man im Russischen sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Was heißt das auf Russisch? Können Sie es übersetzen?
Nadjezda umirajet, weiß ich nicht mehr genau. Hab schon so lange nicht mehr
gesprochen. Aber hört sich Russisch an.
Ja. Also auf jeden Fall darf man die Hoffnung nicht aufgeben und muss daran arbeiten, dass man irgendwie auf den Ebenen, für die man zuständig ist, zusammenbleibt und den Dialog führt.
Wir waren in Kiew, wir waren in Moskau, wir waren in Kairo noch nicht, aber erst kommt die nächste Weltstadt, Herr Ebert, Ulm.
Ulm, da bin ich geboren, aber ich bin nicht in Ulm aufgewachsen, sondern in Föhringen an der Iller.
Um
also
Gottes
noch
Willen.
Kleiner.
Noch kleiner. Wo war die Drogerie Ihrer Eltern?
Die Drogerie meiner Eltern war in Föhringen und in Bellenberg und in Illertissen, also zwischen Ulm und Memmingen. Und das ist schon auf der bayerischen Seite. Also wir hatten dann am 15. August den Feiertag und sind dann immer nach Ulm zum Einkaufen über die Donau rüber.
Das ist, glaube ich, bis heute gute Tradition.
Wahrscheinlich, genau.
Die Eltern eine Drogerie, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, aber erstmal las ich das alles so halbwegs idyllisch in ihrer Kindheit, oder? Irre ich da?
Naja, das Föhringen ist eine Arbeiterstadt mit einem sehr großen Werk, die Wielandwerke, wo es den Ort sehr beeinflusst. Ich komme aus einer Familie, mein Vater ist Schwabe aus Ellwangen, ja, also aus dem Ostalbkreis. Meine Mutter, ihre Familie sind Sudetendeutsche. Und das hat auch unsere Kindheit beeinflusst. Wir haben da sehr viel darüber erfahren. Und mein Großvater hat dann diese Drogerie aufgebaut und mein Vater und meine Mutter, die da gemeinsam gearbeitet haben, haben das dann erweitert auf 3 Geschäfte und wir mussten helfen. Wir haben also Vogelfutter abgepackt oder Sauerkraut oder das Beste war, Gelee-Bonbons abzupacken, weil da durfte man pro Karton 2 nehmen.
Da fielen immer ein paar vom Laster.
genau. Also ja, und dann war ich dort im Gymnasium und wir hatten eine Band. Ich habe lange Akkordeon gespielt, ja, und wir hatten eine Band, wo ich dann Keyboards gemacht habe. Ich habe viel gelesen als Jugendlicher und das war eine gute Zeit mit allen Auf- und Abs, die man so als Jugendlicher hat.
Ja. Das Lesen ist Ihnen, glaube ich, geblieben bis heute. Ja. Aber Sie waren mit 13 schon Austauschschüler in Algerien. Ja. Das passt jetzt auch nicht gerade zu so einer mittelschwäbischen, bayerischen Durchschnittsjugend, oder?
Naja, das war eigentlich ein Glücksfall für mich. Wir hatten eine Organisation im Ort, die deutsch-französischen Schüleraustausch organisiert hat. Und wir haben dann im letzten Moment als Familie einen jungen Franzosen aufgenommen, in meinem Alter, Michel, immer noch ein guter Freund von mir, dessen Vater hat in Algerien als Architekt gearbeitet. Und so habe ich dann eben die Gegeneinladung gekriegt und war dann 3 Wochen in Algerien. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte Heimweh, das muss ich zugeben, mit 13. Aber insgesamt hat mir das wirklich gut gefallen.
War das der Moment in Ihrem Leben, wo Sie das Weltläufige in sich, das Interesse an der Welt entdeckt haben?
Ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, das hatte auf jeden Fall Einfluss. Ich bin dann jedes Jahr nach Frankreich gefahren, in Südfrankreich, in der Nähe von Cannes haben meine Freunde gewohnt. Und das war schon so eine Herzenssache. Das ist mir schon, wie soll ich das sagen, das war für mich enorm wichtig. Das hat meinen Horizont erweitert. Also dieses Algerien, die Reisen nach Frankreich, dann habe ich wie viele Interrail gemacht. Aber ich glaube, diese Austauschfreundschaft war für mich sehr wichtig.
Zum Studium ging es nach Freiburg. Ja. Islamwissenschaft. Warum?
Ja, auch so eine Entscheidung. Also ich habe mich immer sehr für Sprachen interessiert. Ich hatte in der Schule Englisch und Latein und habe dann aber durch diesen französischen Freund auch Französisch gelernt in der Volkshochschule und habe mich da sehr engagiert. Und dann wollte ich etwas lernen, eine Sprache lernen, die ich noch nicht kannte oder die ganz fremd war. Das war Arabisch. Und das kam wahrscheinlich wirklich durch diesen Aufenthalt in Algerien, dass ich ein Interesse hatte für die arabische Welt. Und so fing ich dann in Freiburg an mit Volkswirtschaft und Arabisch. Volkswirtschaft.
Eine Fächerkombination.
Ja, aber eigentlich nicht
der
schlecht.
Der Johannes, der macht Volkswirtschaft und Arabisch.
Genau, das ist ja immer die Frage, die in dem bürgerlichen Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, war, was machst du dann später? Und das war eine Frage, die mich dann durchaus nicht in Panik, aber ich wusste es einfach nicht. Und man brauchte Antworten darauf. Und dann sagt man Diplomatie oder Journalist oder mit Volkswirtschaft kann man in die Wirtschaft gehen. Wobei Volkswirtschaft habe ich dann nach einem Semester abgewählt. Das war mir dann zu viel und habe Politik gemacht. Also man wusste damals nicht so genau, das war 1982, war der Arbeitsmarkt auch nicht so gut. Man wusste nicht genau, was man damit machen konnte. Aber es hat mich so interessiert, und dass ich sehr glücklich war mit meinem Studium und ich wurde von meinen Eltern unterstützt. Mein Großvater wollte, dass ich die Apotheke meiner Tante und Onkel übernehme und Pharmazie studiere. Aber mein Vater hat gesagt, du machst das, was du machen willst. Ich unterstütze dich dabei. Und so habe ich das dann Islamwissenschaft und Politik studiert.
Und wie kam Ihre Bande zum Goethe-Institut?
Ich habe dann nach 4 Semestern ein DAD-Stipendium bekommen, ein Jahr in Damaskus zu studieren. Also ich habe arabische Sprache in Damaskus studiert, war auch Gasthörer an der Uni. Und dort gab es ein Goethe-Institut und das Goethe-Institut hatte das Angebot, dass deutsche Stipendiaten mit syrischen Deutschlehrern Tandems bilden konnten. Und so ist man dann immer ins Goethe-Institut gegangen, das fand ich irgendwie gut. Und dann hat mir jemand erzählt, man kann den Zivildienst auch am Goethe-Institut machen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ja interessant. Und ich habe den Zivildienst nach dem Studium gemacht und habe mich dann beim Goethe-Institut Freiburg als Zivildienstleistender beworben und wurde genommen.
Ist ja eigentlich Wahnsinn, hört man heute auch immer seltener, dass ein ganzes Berufsleben eigentlich bei einer Institution stattfindet.
Also ich war zwischendrin noch 1,5 Jahre Journalist bei der Heilbrunner Stimme.
Okay, aber das gilt, Herr Ebert, das gilt fast nicht.
Da habe ich ganz viel gelernt als Journalist in der großen Regionalzeitung in Heilbronn. Aber tatsächlich, ich bin vom Zivildienstleistenden zum Vorstandsvorsitzenden geworden im Goethe-Institut.
Vom Tellerwäscher zum Millionär ist das beim Goethe-Institut ja, eigentlich hierarchisch auch schon so.
Ja, so ungefähr.
Wie viel Mal im Leben sind Sie umgezogen?
Gar nicht so oft. Ich bin vielleicht 3 oder 4, also als Student bin ich 2-mal umgezogen, aber jetzt in meinem Goethe-Leben 4-mal, 5-mal. Die Umzüge sind aber sehr aufwendig. Man zieht da wirklich mit Sack und Pack um. Das ist ein großer Prozess, ja, aber ich bin also von München nach Kiew, das habe ich noch mit dem Auto gemacht, dann von Kiew nach Kairo, da braucht man dann schon einen kleinen Container und dann erinnere ich mich, da hatten wir dann schon 3 Kinder in Kairo. Da stand dann die ganze Straße voll mit irgendwelchen Sachen. Und da sind wir dann nach Moskau umgezogen. Und Moskau war nach München zurück, war auch ein sehr großer Umzug. Da ist dann in der Kälte der Lack meines kleinen Flügels gesplittert. Also diese Umzüge sind auch nicht verlustfrei. Aber es war gar nicht so oft.
Wie haben Ihre Kinder das gepackt?
Meine Kinder haben das sehr, sehr gut gepackt. Mein Ältester wurde geboren zwischen Kiew und Kairo. Der kam dann zur Welt, als ich die ersten Wochen in Kairo war, dann bin ich zurückgeflogen. Die 2 Kleinen sind in Kairo geboren. Also klein sage ich immer, die sind jetzt auch schon studieren jetzt auch schon, aber die sind dort geboren. Und vielleicht 2 Aspekte. Der eine Aspekt ist, wenn man als Familie unterwegs ist mit 3 Kindern, dann stützt man sich natürlich gegenseitig. Ja? Und es gibt dann immer deutsche Schulen, deutsche Kindergärten, das ist auch sehr gut. Und wir sind dann umgezogen nach München und ich bin ja jetzt schon über 14 Jahre Generalsekretär in München, als die Kleine in die Schule kam und der Große ins Gymnasium. Also das waren auch zwei sehr gute Schwellenmomente, sage ich, dass die dann gut in die Schule reinkamen. Die Kinder leben weiterhin in München, aber jeder in seiner Wohnung. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, weil diese Zeit im Ausland, die schweißt so eine Familie schon zusammen.
Sie haben gesagt, der Umzug in Kairo oder nach Kairo oder ein Umzug in Kairo war der absolute Horror, war der anstrengendste bisher. War das der, wo alles auf der Straße stand?
Von Kairo nach Moskau war anstrengend, aber Sie haben dann Umzugsunternehmen, das alles zu schaffen irgendwie. Aber je größer die Familie wird, desto größer wird dann der Umzug.
Kairo, Ägypten, auch da gab es mal eine solide Hoffnung auf eine freiheitlichere Zeit in diesem Land. Haben Sie das miterlebt damals?
Also ich war dort 2002 bis 2007, als Mubarak an der Macht war noch. Also das heißt, es war noch langjährige Militärherrschaft. Die Revolution war dann 2-3 Jahre später. Ich habe das selber nicht miterlebt, aber ich habe das natürlich intensiv verfolgt, weil ich Freunde dort hatte, weil ich sah, wie alle auf die Straßen gingen. Das damalige Goethe-Institut lag direkt am Tahrirplatz und das war auch dann so ein Ort der Diskussion und der Debatte, was wir ja oft sind. Also da war schon sehr große Hoffnung, dass sich das in Richtung Demokratie verändert, wobei schon klar war, dass die Muslimbrüder und das Militär sehr gut organisiert ist und dass diese freiheitlichen alternativen Bewegungen es, glaube ich, dann schwer hatten, sich zu organisieren in so einem Machtsystem. Ja? Und deswegen ist es eigentlich heute so, dass wieder die Militärs sehr stark an der Macht sind. Das Kulturleben ist sehr reich. Also die junge Kulturszene ist sehr aktiv. Ich war jetzt gerade im letzten Oktober dort auf dem Festival in Kairo. In der arabischen Welt ist die Kulturarbeit sehr, sehr wichtig. Sie ist im Moment aber auch nicht einfach, weil da gibt es natürlich so ein Spannungsverhältnis, das sich noch verstärkt hat durch diesen furchtbaren Angriff der Hamas auf Israel und dann den Gaza-Krieg mit 70.000 Toten. Da gibt es ein Spannungsverhältnis, das für so eine Institution oder nicht ganz einfach ist, wo man dann aber auch eine wichtige Rolle spielt.
Sie sagen, das Kulturleben in Ägypten ist reich. Die Wirtschaft, glaube ich, nicht besonders. Die wirtschaftliche Lage ist schwierig. Ja,
also die wirtschaftliche Lage, ich kenne die letzten Zahlen gar nicht, aber das ist das Interessante an Ägypten und an Kairo. Das ist ja eine riesige Stadt, wo immer man denkt, Mensch, wie funktioniert das eigentlich? Aber es funktioniert. Ja? Der Verkehr funktioniert, auch obwohl viel Stau da ist. Das hat mich immer sehr beeindruckt, wie die Ägypterinnen und Ägypter mit ihrer Stadt umgehen. Und also es ist eine fantastische Stadt, wo man auch mal hinreisen sollte, wenn man da noch nicht war, jetzt auch mit dem neuen Museum. Klar, da gibt es diese Herausforderungen, aber es gibt halt viele Menschen, die ihr Leben leben und gerade im Kulturbereich innovativ sind. Und das ist für das Goethe-Institut natürlich sehr wichtig. Viele Leute, die Deutsch lernen in Ägypten.
Ja. Weil Sie das Goethe-Institut nochmal ansprechen, würde ich das strukturell gerne nochmal klarziehen. Also das Goethe-Institut an sich ist unabhängig, aber ich darf es jetzt unscharf formulieren, ja, mit dem Auswärtigen Amt durchaus verbandelt.
Natürlich.
Wie ist da die Beziehung?
Also das Goethe-Institut ist, habe ich schon gesagt, ein eingetragener Verein. Und man hat nach dem Krieg darauf gesetzt, dass die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik von unabhängigen, rechtlich unabhängigen, eigenständigen Organisationen gemacht wird. Der DAAD ist ein Verein, das Institut für Auslandsbeziehungen, die Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Weil man nach der Nazi-Erfahrung gesagt hat, Kultur und Bildung brauchen eine gewisse Distanz zur Regierung. Ja. Wir sind eigenständig, wir treffen auch unsere Entscheidungen eigenständig. Wir haben einen Rahmenvertrag mit dem Auswärtigen Amt, der unser Verhältnis, unser Grundverhältnis regelt. Und wir haben für alle 4 Jahre besprechen wir, welche Ziele wollen wir gemeinsam erreichen? Was sind Dinge, die gerade für außenpolitisch wichtig sind? Was sind Dinge, die kulturpolitisch wichtig sind? Also wir sind da schon in einem engen Austausch. Aber das Goethe-Institut ist, das steht auch im Rahmenvertrag, eigenständig.
Aber auch Sie leiden unter Sparzwängen. Haben Sie die gute Zeit beruflich mitgenommen? Glauben Sie, dass es jetzt eher noch herausfordernder wird?
Also auch das ist so.
War nicht als Vorwurf gemeint.
Sind ja objektive Rahmenbedingungen. Also auch da muss man ein bisschen die Geschichte des Goethe-Instituts angucken. Es gibt bei der Finanzierung immer wieder Krisen, sage ich mal. Ja, ich erinnere mich noch an die Krise 2005, 2006, als wirklich ganz wenig Geld da war. Damals war ich in Ägypten und man ein großes Reformprogramm machen musste, der damalige Vorstand, um dann zusätzliche Gelder vom Parlament zu erhalten. Jetzt ist es so, dass 2022 der institutionelle Zuschuss des Goethe-Instituts um fast 10% gekürzt wurde, also seit 2022. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo die Kosten hochgehen für Personal, für Räume und so, eine riesige Herausforderung. Das können wir zum Teil ausgleichen über Eigeneinnahmen, nämlich im Ausland im letzten Jahr über 100 Millionen Eigeneinnahmen über Sprachkurse und Prüfungen gemacht. Das ist sehr wichtig für uns. Das ist ein wichtiges kulturpolitisches Instrument, der Sprachunterricht. Aber es hilft uns auch ein bisschen finanziell. Und wir haben etwa 30 Millionen an Drittmitteln, vor allem EU, eingefahren. Seit etwa 4 Jahren ist die Situation finanziell sehr eng. Wir haben ein großes Transformationsprogramm gemacht. Ich habe schon gesagt, leider Institute geschlossen, die Zentrale verkleinert, Regionen zusammengelegt. Ich gehe aber davon aus, angesichts der weltweiten Haushaltslage, dass sich die Situation der letzten 4 Jahre fortsetzen wird. Ja, das ist sehr schade, weil das Goethe-Institut natürlich ein unglaublicher Beitrag ist für das Ansehen Deutschlands, für die Glaubwürdigkeit Deutschlands, gerade in dieser Zeit der Krisen. Insofern bitten wir natürlich die Politik da um Stabilisierung, aber die Zeiten sind gerade für alle Institutionen nicht ganz einfach.
Jetzt waren wir bei der bitteren Finanzpille. Jetzt brauche ich kurz noch was Geschmackiges aus Kairo. Können Sie sich an ein Essen erinnern?
Ach, es gibt ein ganz einfaches Essen in Kairo, das ich ganz gerne esse. Das ist Koshari. Koshari, das sind so kleine Nudeln mit Linsen. Also ist ein bisschen auch ein Linsen und Spätzle so.
Ja. Linsen und Spätzle auf Arabisch, wollen wir es so übersetzen.
Koshari und da sind Zwiebeln drauf und eine scharfe Soße. Und das ist ganz billig, das ist so ein Volksessen, das wirklich sehr gut schmeckt.
Dann denken wir daran, wenn wir jetzt zusammen auf Bayern 2 Mohamed Munir hören. Mohamed Munir auf Bayern 2, heute 1:1 der Talk mit dem aktuellen Generalsekretär des Goethe-Instituts, Johannes Ebert. Dem brennt eine Anekdote auf der Zunge, weil Sie ihn natürlich kennen.
Genau, ich bin ja kurz nach dem 11. September nach Ägypten gekommen, von Kiew nach Kairo. Das war eine sehr schwierige Zeit, wo man so ein bisschen sich fragte, wie gehen wir jetzt mit der islamischen Welt um oder wie schafft man Vertrauen, ja? Und wir hatten ein großes Projekt mit Mohamed Munir, das Goethe-Institut und die österreichische Botschaft zusammen und Hubert von Geusern. Mein Programmkollege hat die beiden eingeladen und sie spielten in einem Konzert in Asyut in Oberägypten an der Uni. Die Asyut war mehrere Jahre geschlossen wegen Fundamentalismus und die traten dann auf, Mohamed Munir und Hubert von Geusern, und wir hatten so 2000 Leute erwartet und es waren dann 10.000 Studentinnen und Studenten da. Es war ein Riesenkonzert. Und Mohamed Munir sagte dann, seht ihr, Musik ist besser als Krieg und Blut. Und das klingt zwar sehr pathetisch, war aber eine riesige Botschaft an die Studentinnen und Studenten in dieser Stadt. Und Hubert von Geusern und Mohamed Munir haben dann auch noch weiter zusammengespielt. Der Hubert von Geusern hat den Mohamed Munir zu Konzerten nach Europa eingeladen. Und das Beispiel zeigt so ein bisschen unsere, sagen wir mal, friedensstiftende Wirkung, aber dass wir auch Dinge anstoßen, die dann weitergehen im Kulturaustausch.
Und im weitesten Sinne den Satz, Politik baut Mauern, die Kultur baut Brücken. Herr Ebert, wir hatten ein lustiges Missverständnis, weil ich dachte, Ihr letzter Arbeitstag als Generalsekretär der Naht im Juli, und ich wollte Sie eigentlich jetzt in die Rente verabschieden. Aber das stimmt gar nicht, weil ich verabschiede Sie nach Athen.
Genau, ja, ich bin 63, ja, ich habe jetzt 14,5 Jahre dann das Goethe-Institut geleitet. Das ist ein toller Job, aber manchmal auch ein bisschen anstrengend. Und als meine Tochter dann Abitur machte vor 2 Jahren, sagte ich, was ich schon lange im Kopf hatte, dass ich meinen letzten Posten für das Goethe-Institut im Ausland machen will. Die Arbeit des Goethe-Instituts findet im Ausland statt. Und das wollte ich einfach nochmal machen, weil ich das gut finde. Deswegen bin ich zum Goethe-Institut gegangen und werde jetzt ab 15. Oktober, im Juli höre ich als Generalsekretär auf, im Oktober nehme ich die Leitung des Goethe-Instituts in Athen und unserer Region Europa 1. Das ist eine sehr große Region im Osten und Südosten Europas, wo einige Länder drin sind, wo ich schon früher auch mal war. Also die Ukraine, auch Russland, aber auch die Türkei, Polen, Zypern. Also es ist eine große Region und darauf freue ich mich sehr.
Was machen Sie dann genau?
Also Sie sind erstmal Institutsleiter, das heißt, wir haben in jedem Institut eine Programmabteilung, eine Informationsabteilung, Verwaltung und Sie koordinieren das dann mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen und Sie diskutieren Kulturprogramme, überlegen, wie man in der Spracharbeit am besten vorangeht, gemeinsam mit unserer Sprachabteilungsleitung. Und als Regionalleiter sind Sie quasi für die Gesamtregion verantwortlich, also für die Planung der Kulturprogramme, der Sprachprogramme, für das Budget. Und ich werde da auch wieder viel reisen an die Institute, vielleicht etwas weniger als jetzt. Also es ist das, was ich in Kairo und in Moskau auch gemacht habe.
Also ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Ich habe mir jetzt während des ganzen Gesprächs gedacht, Mensch, so einen wie Sie könnte man in der Politik eigentlich auch ganz gut brauchen. Wäre das was für nach Athen oder würden Sie das für sich ausschließen?
Ich weiß nicht, was ich nach Athen mache. Jetzt muss ich erst noch die 3 Wochen als Generalsekretär absolvieren. Es gibt viele Verabschiedungsveranstaltungen und so weiter. Wir haben noch eine Regional- und Abteilungsleiterkonferenz. Dann werde ich mich etwas erholen und dann werde ich in Athen weitermachen. Ich kann nicht genau sagen, was ich nach Athen mache. Eins nach dem anderen, das hat sich immer sehr gut bewährt.
Können wir uns darauf einigen, dass das kein kategorisches Nein war?
Ja, aber ich, das ist jetzt schwierig für mich zu sagen. Ich kann mir vieles vorstellen. Ich bin ein sehr aktiver und engagierter Mensch. Und wenn ich dann in 3,5 Jahre in Pension gehe, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich noch irgendwas mache.
Ich habe einen erstaunlichen Satz über Sie gelesen. In der SZ war das, glaube ich. Ich weiß aber gar nicht, ob es stimmt. Ich nehme es aber an, weil es gute Kollegen sind von der SZ. Da stand nämlich, er mag das Großraumbüro. Wenn Sie ein Großraumbüro mögen, dann sind Sie ein wahrer Diplomat.
Also wir haben in unserer Zentrale, wir sind ja umgezogen kurz vor Corona in eine neue Zentrale und haben dann so ein offenes Konzept, wo ich jetzt mit 16 Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, auf 11 Plätzen sitze. Ich habe aber einen festen Platz. Das ist das einzige Privileg, das ich genieße. Und mir gefällt es sehr gut. Man kann sehr gut kommunizieren. Und bei Besprechungen muss man natürlich in den Besprechungsraum gehen. Ja, das ist klar. Aber so meine normale Arbeit mache ich dann genau wie die Kollegen dort am Schreibtisch, klar.
Wie blicken Sie auf die deutsche Außenpolitik? Also jetzt ist mir klar, dass Sie hier keine Abrechnung veranstalten wollen, aber dennoch sind Sie ein Mann der Kultur, sind in der ganzen Welt unterwegs. Sie beschäftigen sich sehr damit, wo Deutschland Einfluss nehmen kann, inwieweit Deutschland wahrgenommen wird, was unsere Verantwortung ist. Wie nehmen Sie die Politik heutzutage wahr?
Also ich glaube, es gibt sehr große Herausforderungen im Moment mit dem Nahostkonflikt, mit diesem multipolaren, das wir gerade haben. Und ich glaube, es ist für Deutschland sehr wichtig, Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufzubauen. Wir sind ein Land, das sehr stark von Export abhängig ist und das sehr stark eingebettet ist in multilaterale Beziehungen. Und ich nehme es schon so wahr, dass die Politiker das sehr, sehr ernst nehmen und sehr pflegen. Ja? Und da gibt es dann natürlich unterschiedliche Schwerpunktsetzungen einzelner Regierungen. Aber ich glaube, allen ist bewusst, dass sie mit großem Verantwortungsbewusstsein Deutschland in dieser internationalen Gemeinschaft halten müssen. Und da spielt natürlich die auswärtige Kulturpolitik auch eine wichtige Rolle, weil das ist die sogenannte Softpower, die wir jetzt brauchen, um Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu halten. Und ich nehme schon wahr bei der aktuellen Regierung, dass sie das sehr ernst nehmen und auch versuchen, trotz der Kürzungen, denen auch das Auswärtige Amt ausgesetzt ist, die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik zu stärken und damit zu Glaubwürdigkeit und Vertrauen für Deutschland beizutragen.
Wie groß wird Ihr Umzug nach Athen? Jetzt müssen Sie ja keine 3 kleinen Kinder mehr mitnehmen.
Der wird ganz klein, weil meine Frau bleibt hier in unserer Wohnung und ich werde allein umziehen in eine möblierte Wohnung und dann werden wir ein bisschen hin und her pendeln. Das ist eine neue Erfahrung für uns. Also ein kleiner Umzug dieses Mal.
Der erste kleine Umzug Ihres Lebens.
Der erste kleine Umzug und ich bin auch sehr froh darüber.
Herr Ebert, ich danke Ihnen sehr für den Besuch, wünsche Ihnen persönlich, aber auch dem Goethe-Institut alles erdenklich Gute und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank, Frau Eder.